das ist der ICF Basel Podcast.
Merci, Raffi. Herzlichen Dank. Oh, schön mit euch heute Abend hier zusammen den Gottesdienst zu feiern. Heute Nachmittag gab es nicht so viel zum Feiern, das ist ein Elend. Heute Morgen habe ich noch gesagt, Rhodey ist hier im FCB-Dress hier auf der Bühne und wir haben gesagt, hey, wir freuen uns auf heute Nachmittag und nächstes Jahr, wir werden das nachholen, wir werden nochmal FCB singen miteinander, aber eben nächstes Jahr erst. Der Raffi hat schon gesagt, Leute, wir sind mitten in dieser Serie, History, Geschichte Gottes. Wir behandeln in den nächsten 3 Wochen noch weiter unsere Geschichte von unserem Glauben. Es ging in den letzten 2 Wochen um unsere eigene Geschichte, unsere hebräischen Wurzeln von unserem Glauben. Wenn du die letzten 2 Wochen nicht hier im Gottesdienst warst, das verpasst hast oder heute zum allerersten Mal hier im Gottesdienst bist, eingeladen worden bist oder durch Zufall hier bist, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Für euch gebe ich eine ganz kurze Zusammenfassung der letzten 2 Wochen. Das ist ähnlich wie bei den Serien. Da kommt am Anfang so eine kurze Zusammenfassung, was ist alles schon gelaufen, bei den Soaps und dann. Aber ihr wisst, es ersetzt nie wirklich das Original. Wenn ihr das Original hören wollt, dann geht auf den Podcast und dann werdet ihr die letzten beiden Predigten, könnt ihr euch anhören und wisst ihr genau, um was es geht. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Bündnisse angeschaut, die Gott mit Menschen geschlossen hat. Aus dem Alten Testament ganz speziell das Bündnis mit dem Abraham und mit Mose. Und diese Bündnisse, die sind nicht einfach fertig, die waren irgendwann vor grauer Zeit fertig aus die Maus. Das hat nichts mehr mit uns zu tun. Doch, das hat wirklich noch was mit uns heute zu tun. Bei Abraham hat sich Gott also eine ganz spezielle Figur vorgestellt. Abraham, ein Mann, der mit Gott an sich nichts zu tun hat, war ein Heide. Und Gott tritt in das Leben von dem Menschen und stellt sich vor als der El Shaddai. Dieses Wort aus dem Hebräischen. Das Wort ist abgeleitet von einer Situation, dass eine Mutter ihrem Kind die Brust gibt, es stillt. Quasi es versorgt. Und Gott stellt sich bei Abraham so vor und sagt, hey, ich bin ein El Shaddai. Ich möchte ein El Shaddai für dich sein, Abraham. Und möchte durch dich ein Volk ins Leben rufen und die Völker damit segnen. Das Volk Israel soll ins Leben gerufen werden und du wirst dieser Vater von den allen sein. Und er sagt, hey, den Bund, den ich mit dir schließe, Abraham, alle Konsequenzen, wenn irgendwas schief geht in dem Bündnis, trag ich und trägst nicht du. Und so stellt er sich eben als Versorger, als Mutter, Vater, Gott stellt er sich diesem Abraham vor. Und das ist wirklich entscheidend, Leute. Weil alles, was dann später kommt in der Bibel, ich denke, wenn wir nur richtig verstehen, wenn man diesen El Shaddai, diesen Versorger Gott im Leben mal erlebt hat. Weil spätestens dann bei Mose, und letzte Woche hat Matthias darüber gesprochen, ist es so entscheidend wichtig, dass man diesen Versorger mal persönlich eben erlebt hat. Sonst kommt man ganz schnell zum Schluss, dass Gott so ein Paragraphengott ist. Der gibt Gebote, was man alles nicht darf, und dies tun sollte und jenes nicht tun sollte. Ein typischer Paragraphenreiter. Aber das genau ist eben nicht der Fall. Gott gibt nicht die Gebote, weil er irgendein Problem mit Sünde hat. Er hat überhaupt kein Problem mit Sünde, Gott. Sondern wir haben ein Problem. Weil wir Menschen manchmal dumme Dinge tun. Und Matthias hat letzte Woche fantastische Bilder von dummen Menschen gezeigt. Ich wiederhole sie nicht nochmal, euch sind sie präsent. Dumme Menschen, ja, wir machen manchmal dumme Dinge und dann sagt Gott, hey, jetzt hör endlich mal auf damit. Gebote sind für uns und nicht gegen uns. Leute, und ich sag's nochmal, das ist wirklich wichtig für unseren Glauben. Dass wir Gott nicht als so einen eigenartigen Verbotsminister kennenlernen, sondern wirklich als diesen Versorger. Weil ansonsten wirst du alles, was in der Bibel so zu lesen gibt, im Alten Testament noch spezieller und auch noch im Neuen Testament, du wirst es immer mit so einer Art Appellohr hören, mit so einer Art Anklageohr. Da will Gott irgendwas von mir. Und wir kennen das so aus Beziehungen, vor allen Dingen in Ehen oder Freundschaften, dass so Appellohre manchmal sehr, sehr groß sind. Wenn meine Frau und ich zum Beispiel Auto fahren und ich sitze auf dem Beifahrersitz, sie fährt, und wir kommen an eine Ampel und dann wird's rot und dann wird's gelb und dann wird's grün und dann neige ich zu der Aussage, es ist grün. Und meine Frau hört dann auf einmal, aha, bin ich wieder zu langsam? Sollte ich schneller fahren? Meinst du, ich bin farbenblind oder sonst was? Aber ich habe einfach gesagt, es ist grün. Oder meine Frau sagt mir dann ab und zu, du, mir ist kalt. Heute Abend würdest du das nicht sagen. Es ist sauwarm hier. Aber ab und zu neigen Frauen dazu zu sagen, mir ist kalt. Und wenn man dann immer mit dem Appellohr hört, dann neigt man zu einer Reaktion, die sieht dann so aus, ah, ich sollte die Heizung aufdrehen. Oder Socken holen. Wahrscheinlich muss ich einen Tee machen. Das Bad vorlaufen lassen, eine Decke holen. Ich soll sie in den Arm nehmen. Am besten alles gleichzeitig. Und dann wird meiner Frau warm. Dabei hat sie nur gesagt, mir ist kalt. Leute, und vielen geht's bei Gott ähnlich. Aber die Bündnisse von Abraham und Mose, die zeigen uns, dass Gott, der Gott des Alten Testaments, eben kein Verbotsgott ist, sondern Gott ist letztlich so wie Jesus. Und das war das Fazit von unserer letzten Predigt hier. Gott, wenn du irgendwas von Gott sehen möchtest, dann kannst du es nur in der Person Jesus entdecken. So ist Gott. Und damit sind wir bei dem Bund, den Gott mit uns schließt durch Jesus. Und den schauen wir uns heute ein wenig näher an. Und dieses Bündnis, was Jesus mit uns Menschen, mit dir, heute Abend, mit mir schließen will, ist schon im Alten Testament mal angekündigt worden, und zwar in Jeremia Kapitel 31. Und das lesen wir mal gemeinsam. Da heißt es, gebt Acht, sagt Gott der Herr. Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Wie gesagt, sag's nochmal, einen neuen Bund heißt nicht, dass der Alte jetzt fertig ist, sondern er steht was Neues, aber das Alte hat immer noch Bestand. Es wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit meinen Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafel, das war wie bei Mose, sondern in ihr Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Das ist die Ankündigung im Alten Testament von so einem neuen Bund. Und dann kommt tatsächlich Jesus. Jesus. Und kurz vor seinem Tod ist die Situation, dass Jesus diesen neuen Bund seinen Freunden, seinen Männern und Frauen, mit denen er damals unterwegs war, quasi wie offenbart und erklärt, es explizit auf einmal darauf Bezug nimmt und sagt, hey, jetzt kommt wirklich was Neues, schnall dich an. Und das ist eine Stelle im Neuen Testament, die sehr häufig gelesen wird in vielen Kirchen, nicht nur bei uns, wenn es Abendmahl ausgeteilt wird. Es geht um die Situation von diesem sogenannten letzten Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt. Viele haben da so ein Bild vor sich, so einen langen Tisch da, Jesus in der Mitte und daneben alle anderen. Und die Situation ist die, Jesus nimmt das Brot, nimmt den Wein und sagt, übrigens, ihr Lieben, dieses Brot, das ist mein Leib, mein Körper, und dieser Wein, das ist mein Blut. Und die Jünger drumherum, die nicken verständlich und sagen, aha, alles klar, Alter, essen, trinken und dann gehen wir nach Hause. Vergesst es. Ich glaube, das war nie im Leben so. Aber Jesus hat das so gemacht. Aber die Reaktion von denen, die dabei waren, ist definitiv eine andere gewesen. Versucht mal mit mir die Brille aufzusetzen der Leute, die damals dabei waren. Es waren Hebräer, Juden, Männer und Frauen, die in der jüdischen Tradition von ihrer, da waren ihre Wurzeln, da war ihr Glaube, da waren sie so tief eben verwurzelt mit all den Riten, Festen und so weiter. Und jetzt tritt Jesus auf und sagt, mein Körper, dieses Brot ist mein Körper und der Wein ist mein Blut. Die hatten nur den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Und erst später, als sie anfingen, der Matthäus, der Lukas, Johannes, als sie die Evangelien schrieben, erst da, glaube ich, ging ihnen eine Kronleuchte auf, was da in dem Moment geschehen ist. Als sie so mal in Retroperspektive dann wirklich aufschrieben und sagten, hey, das und das hat sich so und so zugetragen, dann merken sie, hey, da kommen Dinge zusammen, das ist gewaltig. Schauen wir uns die Situation noch weiter an. Matthäus 26, das ist die Einleitung zu diesem letzten Abendmahl. Am Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Ich habe die Stelle mit dem Abendmahl, glaube ich, schon hunderte Male in meinem Leben gelesen. Aber gerade die Einleitung von dieser Szene, an diesem Tisch, wo sie zusammen sind, habe ich häufig überlesen. Und da heißt es, am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Und wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Was machten die Kollegen damals? Und was ging es konkret, dass sie sagten, wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Für die Jünger, für diejenigen, die im engsten Kreis von Jesus waren, war es was vollkommen Normales. Eine ganz normale Frage, die sie dort stellten. Wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Leute, und das Passamahl wird seit Jahrtausenden vom jüdischen Volk gefeiert. In Familie gefeiert, ein freudiges Fest. Und an diesem Passamahl erinnern sich die Hebräer, die Juden, immer an diese Zeit, in der sie in Ägypten waren, wo sie als ganzes Volk verschleppt worden sind, als ganzes Volk versklavt waren und bittere Zeiten erleben mussten. Und sie erinnern sich daran, dass sie aus der Gefangenschaft herausgeführt worden sind und wirklich weggehen konnten. Es ist diese Szene im Alten Testament, wo 10 Plagen über das Volk in Ägypten, über das ganze Land Ägypten kommt. Und 9 von 10 Plagen hatten den Pharao nicht dazu bewogen, dieses Volk gehen zu lassen, um zu feiern, ihren Gott wirklich zu ehren und so weiter. Und im Passamahl erinnert man sich daran, an diese Zeit, an die Sklaverei und an den Auszug aus Ägypten. Übrigens, eine Klammer, diese 10 Plagen, die standen konkret im Kontext zu ägyptischen Gottheiten der damaligen Zeit. Plagen waren wie Frösche, Heuschrecken, Stechmücken, Finsternis. Der Nil verwandelte sich in Blut. Und zu jeder dieser Plagen gibt es quasi wie eine ägyptische Gottheit, die hätte darauf antworten können, dass diese Plagen doch irgendwo verhindert werden. Es gab zum Beispiel eine Gottheit in Indien, die hatte in Froschgestalt. Und das wäre die Idee gewesen, ja, dass dieser Frosch dann immer die anderen Frösche vertreibt. Also es waren mit anderen Worten wie auch Botschaften an Ägypten, hey, eure Götter funktionieren nicht. Diese Plagen werden nicht verhindert durch die Gottheiten, die an sich angesprochen werden. Klammer zu. Das ist das Szenario, um was es geht. Und dann erinnern sich Juden beim Passamahl eben daran, dass sie dann aber auch rauszogen aus Ägypten, ganz konkret gehen konnten. Diese 10. Plage, und Gott kündigt an, dass der Tod durchs Land gehen wird. Und Gott befiehlt diesem Volk und sagt, schau, ihr sollt ein Lamm schlachten, ein Passalamm. Priester sollen das schlachten, sollen mit dem Blut an eure Türpfosten sie kennzeichnen mit diesem Blut. Und wo die Türpfosten gekennzeichnet sind mit diesem Blut, dort wird der Tod vorbeigehen. Es wird euch nicht treffen. Deswegen kommt das Wort Passa, heißt somit wie vorbeigehen, vorbeischreiten. Daher kommt dieses Wort. Und Juden schlachteten Lämmer und bestrichen ihre Türpfosten mit diesem Blut. Und das gab ihnen tatsächlich hinterher die Chance, aus diesem Land hinauszugehen. Und sie wurden gehen gelassen, sie wurden befreit aus dieser Sklaverei, auch aus der geistigen Sklaverei. Die Juden feiern das in dem Sinne bis heute. Nicht irgendein Gesetz, nicht irgendwas anderes hat ihnen ermöglicht, auszuziehen, sondern einfach diese Handlung, dieser Gehorsam, dieses Blut an diesen Pfosten. Der Tod wird vorbeigehen, er wird euch nicht treffen und ihr werdet danach ausziehen können. In Erinnerung an diese Szenerie feiern die Juden bis heute. Bis heute feiern sie dieses Passafest. An jedem Passafest werden zum Beispiel ungesäuerte Brote gebacken. Bis heute, hier in Basel, in der israelitischen Gemeinde, wird das jedes Jahr praktiziert. Ungesäuerte Brote, warum? Weil die werden schnell gebacken. 18 Minuten brauchen diese Matzen, so heißen die, um gebacken zu werden. Als Erinnerung daran, dass sie schnell aus diesem Land herausziehen sollten. Und diese Matzen werden in so Tücher hineingewickelt. 3 solche Brote in Tüchern und werden zusammengetan. Es werden bittere Kräuter gegessen bei diesem Mahl, wenn man das in der Familie zusammen feiert. Als Erinnerung, es war wirklich eine bittere Zeit. Unter anderem taucht man auch den Finger in den Weinkelch. Es werden 4 Kelche während diesem Mahl getrunken. Und man taucht seinen Finger so in diesen Kelch hinein, in den Weinkelch, um dann 10-mal auf den Teller so einen roten Tupf drauf zu machen, als Erinnerung an diese 10 Plagen, die doch damals in Ägypten stattfanden. Also sehr symbolhaft alles. Übrigens, nochmal eine Klammer. Nächstes Jahr, im Februar, werden wir eine Israel-Reise machen. Und wir werden an Orte gehen, wo Jesus konkret damals umhergelaufen ist. Es wird sehr, sehr spannend werden. Und wir werden gerade unsere Wurzeln, unsere hebräischen Wurzeln, mit genauer anschauen. Schreibt das Datum jetzt schon ein. Es ist erstaunlich, ICF plant bis 2016 schon. Also jetzt kannst du das auch machen. Vom 9. bis 19. Februar Israel-Reise mit speziellem Führer. Wir werden an spezielle Orte hingehen. Wir werden in diesem Melting Pot von Religionen hingehen. Und das wird äußerst spannend werden, Leute. Aramer zusammen sein, mit Juden zusammen sein, mit messianischen Juden zusammen sein. Hochspannend, Klammer zu, nächstes Jahr im Februar. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Okay, weiter im Text. Die Jünger bereiten genau das jetzt hier vor. Hier haben sie gefragt, Jesus, wo können wir das machen? Sie haben einen Ort. Und dann sitzen sie zusammen, wie sie das schon seit Jahrtausenden tun, wie sie das als Kinder schon erlebt haben in ihren Familien und feiern dieses Passamal, dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und in dieser Zeremonie kündigt Jesus jetzt auf einmal diesen neuen Bund an. Und jetzt versetzt euch nochmal in die Situation der Männer und Frauen der damaligen Zeit. Du bist als Kind so aufgewachsen, hast das Passamal schon 22 Mal erlebt und denkst, ja, und jetzt machen wir das wieder. Und dann passiert das. Matthäus 26. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, dies ist mein Leib. Die Leute kennen das. Sie kennen das, dass das Brot gebrochen wird und dann verteilt wird. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, das ist mein Leib. Ja genau, Alter, das ist dein Leib. What? Die kapieren nichts in dem Moment. Die machen einfach mit. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Wein ist auf einmal Blut. Das war für die eine Unmöglichkeit in der Situation. Und Jesus sagt das wie selbstverständlich und erklärt ihn, hey, jetzt beginnt wirklich was Neues. Und erst später, als Jesus gestorben war, wieder auferstanden ist, gegen Himmel gefahren ist, in der Retroperspektive, da kommen diese Dinge alle zusammen und sie erinnern sich. Und ich stelle mir das vor, wie vielleicht der Matthäus einfach einmal sagt, hey, wisst ihr noch unser letztes gemeinsames Mahl, dieses komische Passamahl, wo wir miteinander gefeiert haben? Was hat Jesus da nochmal gesagt mit dem Brot? Dies ist mein Leib. Der wird für euch gebrochen. Dann hat das Brot genommen und gebrochen. Er hat an einer anderen Stelle auch mal uns gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Hey Leute, klingelt euch bei euch was? Jetzt schaut euch mal diese Matzen an, die wir schon seit Jahrtausenden immer in derselben Art und Weise machen. Und die anderen fragen, hey, was ist der Punkt, Matthäus? Ja, schaut die Matzen an, schaut. Wir machen seit Jahrtausenden Löcher in diese Brote hinein. Und in Sacharja, im Alten Testament steht, er ist für uns durchbohrt worden. Dieses Passalam wird für uns durchbohrt. Und da sagte Petrus auf einmal, hey, und diese Streifen da drauf, genau, in Jesaja heißt es, durch seine Striemen, durch die Schläge, die er erlitten hat, werden wir wirklich heil. Und ein anderer sagt vielleicht, ja, und die 3 Brote, die wir in Tücher hineintun, und wir nehmen immer das Mittlere, und wir brechen immer das Mittlere. Seit Jahrtausenden tun wir das. Das ist der Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und auf einmal geht ihnen wirklich so ein Kronleuchter auf und sagt, jawohl, Jesus ist wirklich dieses Passamal, um das es sich dreht. Und als sie später Pfingsten erleben, der Heilige Geist in ihr Leben kommt, da werden sie wie beseelt davon und sagen, wow, das ist genau das, wo angekündigt worden ist. Es ist in unser Herz gekommen, Gottes DNA steht nicht mehr auf einer Steintafel, auf irgendeinem Gesetz, sondern ist in unser eigenes Leben hineingekommen. Der neue Bund ist wirklich Realität geworden. Sie flippen aus, erzählen das überall und sind fasziniert und gleichzeitig auch irritiert und nehmen so viel wie möglich Menschen mit und sagen, hey, was Neues hat wirklich begonnen. Leute, und damit sind wir bei uns angelangt. 2015, an einem schönen, sonnigen Sonntagabend. Wenn der neue Bund für dich in irgendeiner Weise Realität werden soll, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, hey, schon sehr eigenartig theologisch. Das hat wirklich was mit dir zu tun. Wenn der Realität werden soll in deinem Leben, wenn Gott wirklich Geschichte mit dir weiterschreiben will, an diesen Wurzeln anknüpfen und sagt, mit dir möchte ich weiter meine Geschichte schreiben, dann geht es meines Erachtens genau um das, was der Paulus den Christen mal folgendermaßen erklärt hat. Im Galaterbrief, Christen in Galatien, schreibt er, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, Abba, Vater. Das ist das, wo der Abraham konkret erlebt, diese El Shaddai. Ich kann diesen Versorger Gott als Vater Gott, als Mutter Gott wirklich in meinem Leben Realität werden lassen. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt wollen wir uns von diesem Geist bestimmen lassen. In anderen Übersetzungen heißt es, wir wandeln in diesem Geist. Wenn du diesen neuen Bund, diese Kraft Gottes, diesen Jesus, dieses wirklich Neue erleben willst, dann glaube ich, geht es um drei Dinge in deinem Leben, die du heute ganz konkret tun kannst. Und nächste Woche, heute Abend schon, übernächste Woche und so weiter, Realität wird. Das in dein Herz, was hineingeschrieben worden ist, wo man nur mit Gottes DNA beschreiben kann. Gott ist in dich hineingekommen und er macht wirklich was Neues. Die ersten Jünger waren fasziniert davon und gleichzeitig waren sie auch ein Stück irritiert. Ich möchte es anhand von einer Beziehung ein bisschen deutlicher machen. Als ich meine Frau vor jetzt 32 Jahren kennenlernte, da lernte ich eine junge Frau kennen, die viele Locken hatte, holländischen Akzent sprach und eine große Begeisterungsfähigkeit und Tatendrang erkennen ließ. Leute, das hat mich fasziniert. Die Frau hat mich einfach fasziniert. Wir haben uns hier in Basel kennengelernt und es hat mich so viel, ich fand es fantastisch, sie einfach kennenzulernen. Und sie hat gleichzeitig den bärtigen, jungen deutschen Mann kennengelernt, das bin ich. Ja. Yes. Ja, ja. Ich bin der lebendige Beweis, man kann sich zum Guten entwickeln. Jeder. Leute, vieles an meiner Frau faszinierte mich. Ihre Freude, ihren Glauben, ihren positiven Glauben an einen Gott, der heute noch Wunder tut, ihre Offenheit für Neues, selbstverständliche Aussehen, ne? Auch ihre Kreativität. Aber manches hat mich dann auch gleichzeitig irritiert. Zum Beispiel ihre Offenheit für Neues, ihre Tatendrang im Glauben. Wir waren hier in Basel und sie ging dann für ein paar Monate nach London und ging auf eine Konferenz, ähnlich wie so eine ICF-Konferenz. Auf dieser Konferenz erlebte sie Dinge, wo sie vorher fast nicht für möglich gehalten hat. Dass Gott heute noch solche Wunder tut, dass man für Menschen betet und sie wirklich gesund werden an ihrem Körper, an ihrer Seele, dass Vergangenheit wirklich vergeben werden kann und Neues entsteht, dass man auf die Straße geht und Menschen auf der Straße davon erzählt. Alles das erlebte sie mitten in London. Sie kommt zurück nach Basel, ist begeistert davon, erzählt mir davon und sagt, hey, Ralf, hey, das müssen wir auch, das können wir doch auch, du glaubst doch dasselbe. Jawohl, ich glaube genau dasselbe, dann lass uns das tun. Ich sagte, ja, mach mal langsam. Ich studiere Theologie. Das müssen wir jetzt mal genau betrachten erstmal. Also wir müssen ja nichts überstürzen. Ne? Also ihr Tatendrang hat mich gleichzeitig wie auch irritiert. Ich war zurückhaltend. Ihre Kreativität, ich fand sie faszinierend, aber gleichzeitig auch irritierend. Unser erster Ehestreit ging darüber, dass wir unterschiedliche Ansichten haben, wie hoch wir die Bilder in unserer gemeinsamen Wohnung jetzt hängen würden. Das hört sich blöd an, aber war wirklich so. Meine Frau in meiner Wahrnehmung hatte die Idee, Bilder müssen möglichst weit oben hingehangen werden. In meinem Gefühl hingen sie schon unter die Decke. Ich hatte den Gedanken, man hängt sie richtig auf. So. Nicht gut, waren gar nicht. Das war unser erster Ehestreit. Ihre holländischen Wurzeln. Ich bin früher schon sehr gerne nach Holland immer in Ferien gefahren. Das hat mich fasziniert und gleichzeitig aber auch irritiert. Ich weiß noch gut eine Situation, wo meine Frau, wir waren noch gar nicht zusammen, hat mal mich eingeladen zum Essen und wollte mir und einem Freund was Gutes tun und wir sind hingekommen und dann hat sie alles aufgetischt und dann einen Salat hingemacht und so. Und dann habe ich den so gesehen, den Salat, und war wirklich irritiert, weil auf dem Salat waren Erdbeeren. Im Salat. Hey, come on, hey. Meine Frau wollte mir was Gutes tun und ist zum Marktplatz gegangen, hat für holländische Verhältnisse sündhaft teure Erdbeeren gekauft und die oben auf den Salat getan, weil man das in Holland gerne so macht. Und ich denke, hey, Erdbeeren im Salat, hey, Alte, hey, come on. Ich habe mich dann wirklich gefragt, kommt das gut, wenn du eine Frau heiratest, die Erdbeeren im Salat macht? Das weiß ich nicht so genau. Leute, mit anderen Worten, wir haben lernen müssen, Schritt um Schritt zu gehen, miteinander zu wandeln. Und im Miteinander wandeln haben wir uns nicht nur besser kennengelernt, sondern das, was uns vielleicht auch irritiert hat, haben wir mit der Zeit gelernt zu schätzen. Und in dem Miteinander laufen sind wir weitere Schritte gegangen. Heute lasse ich sie mit von ganzem Herzen dekorieren, egal wo der Bilderrahmen hängt, das passt schon. Und ich bete mit Glauben heute dafür, dass Menschen heil werden. Und wenn du heute Abend hier bist und merkst, hey, du brauchst Gebet am körperlichen oder an der seelischen Punkt, dann nimm das in Anspruch, komm nachher nach vorne. Ich glaube, dass Gott heute noch so eingreift. Und Erdbeeren im Salat, das geht immer noch nicht. Das hat Grenzen, es hat wirklich Grenzen. Was wir als Ehepaar dann gemacht haben, ich glaube, das hat einen sehr großen Zusammenhang. Nicht, weil wir es gemacht haben, sondern weil die Bibel sehr häufig auch Ehe, den Ehebund mit dem Gottesbund, den er mit uns schließt, sehr viel Parallelen sieht. Und das sind diese drei Punkte. Wir haben uns verpflichtet, in unserem Leben Hand in Hand zu laufen. Hand in Hand. An unserer Hochzeit haben wir da gestanden, und dieses tolle Bild, und wir haben das da im Wenckenpark gemacht. Wir haben uns entschieden, wir möchten durch unser Leben Hand in Hand laufen. Egal was kommt, wir möchten uns wirklich festhalten. Und es gab Phasen in unserem Leben, da war die Hand sehr, wirklich fest. Und es gab Phasen, da ist sie lockerer gewesen. Wo wir uns nicht so festhielten. Und wir gehen heute noch Hand in Hand. Weil wir das symbolisch für uns immer noch machen, sagen, hey, wir halten uns fest. Und meine Frau drückt ab und zu mir eine Hand. Und ich weiß automatisch, was sie mir sagen will. Und auch umgekehrt. Weil wir miteinander wandeln. Wandeln im Geist. Schritt für Schritt in diesem Heiligen Geist unterwegs sein. Leute, steht und fällt damit, dass wir Gott die Hand reichen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute die Möglichkeit für dich zu sagen, ich möchte diese Hand ergreifen. Ich möchte wirklich mit diesem Gott durch mein Leben hindurchgehen. Und je länger du mit diesem El Shaddai, mit diesem Versorger unterwegs bist, desto mehr wirst du auch spüren, dass er ab und zu vielleicht deine Hand mal drückt und sagt, hey, hab Sorg, pass auf hier, geh lieber in diese Richtung. Und das war's, wo Gott dir schenken möchte, Hand in Hand mit ihm durch dein Leben durchzugehen. Was Zweites, wir haben uns verpflichtet, in eine Richtung zu laufen. Wenn man Hand in Hand unterwegs ist und dabei in unterschiedliche Richtungen schaut, dann kann das mit der Zeit sehr spannungsvoll werden. Wenn der Partner in die Richtung, Frau da schaut und der Mann da hinschaut, dann spannt das mit der Zeit. Für meine Frau war immer klar, sie möchte einen Mann, der mit Gott unterwegs ist. Und das war einer ihrer Listenpunkte, wie auch immer. Sie hat gesagt, das ist ihr wichtig. Und für mich war immer klar, ich möchte eine Frau, die hübsch ist. Ich meine das jetzt, für mich hübsch ist, weil alle Frauen sind hübsch. Ich sag's extra. Aber für mich war das wichtig und für mich war wichtig, dass sie auch mit diesem Gott unterwegs ist, lebendig unterwegs ist. Das war mir wichtig. Und so haben wir uns verpflichtet und gesagt, wir möchten miteinander unser Leben, unsere Ehe oder unsere Familie, wir möchten uns in diesem Reich Gottes engagieren. Leute, so viele Freundschaften, so viele, auch Ehen, scheitern häufig an dem Punkt. Und lasst mich das ernst zu euch sagen. Wenn du in deiner Partnerschaft das immer wieder erlebst, dass ihr in unterschiedliche Richtungen schaut und so ganz unterschiedliche Werte anfangen zu leben, das wird extrem spannungsvoll. Und dann müsst ihr Pause machen und euch hinsetzen und sagen, hey, schauen wir noch in die gleiche Richtung. Und nimm das ernst. Nehmt euch Zeit dafür, in die gleiche Richtung zu schauen, weil das wird euch zusammenhalten. Und nicht, ach Schätzelein, du bist so süß und nett und was weiß ich. Was ja auch alles gut und richtig ist. Aber das wird uns zusammenhalten. Auf Schritt und Tritt mit dem Heiligen Geist zusammen sein, heißt, wir schauen in die gleiche Richtung, wie dieser Jesus schaut. Leute, der neue Bund, den Jesus dort an diesem letzten Abendmahl seinen Jüngern erklärt, der schließt an die Wurzeln, wo er mit Abraham schon angefangen hat. Weil es geht in dem neuen Bund letztlich auch darum, dass Gott alle Menschen mit dir letztlich segnen möchte, erreichen möchte, erretten möchte, zeigen möchte, dass er ein El Shaddai ist. Das fing bei Adam an und bei Jesus geht's weiter. Und sagt, hey, für alle ist das offen. Das ist die Blickrichtung, in die Jesus schaut. Wenn deine Vorstellung von Nachfolge von Jesus sich primär drin erschöpft, dass dein Leben irgendwie ein bisschen schöner, geiler, hübscher, glücklicher wird, Leute, dann schaust du wirklich in die falsche Richtung. Du schaust nicht in die Richtung, die Jesus schaut. Weil Jesus hat in seinem Erdenleben das immer wieder praktiziert und deutlich gemacht. Er hat dorthin geschaut, wo niemand hingeschaut hat. Er hat die Leute entdeckt, wo andere übersehen haben. So ein Zachäus auf dem Baum, klein, da oben. Und er sieht, hey, komm runter, bei dir möchte ich hin. Eine Frau mitten in einer großen Menschenmenge, mit einer Not, mit einer körperlichen Not, die sich hofft, dass Jesus sie nur anrührt, sie ihn nur ein Stück anrühren darf. Und Jesus nimmt die Frau in der Menge wahr. Jesus hat an die hingeschaut, wo andere bewusst auch darüber hinweggeschaut haben. Er ist zu denen gegangen, die wirklich den Arzt brauchen. Und das ist die Richtung, wo der Heilige Geist heute auch immer noch schaut. Mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, deutet, dass dein Ego hinten dran kommt. Das ist wie in der Ehe auch. Ich kann nicht mit meiner Frau gemeinsam unterwegs sein und trotzdem mich selbst verwirklichen wollen die ganze Zeit. Ich gebe ein Stück Eigenständigkeit auf, weil ich zusammen unterwegs sein möchte. Und was Drittes. Wir haben uns verpflichtet, das gleiche Tempo zu laufen. Die Hand zu halten, in die Richtung zu schauen und das gleiche Tempo zu haben. Ab und zu gehen meine Frau und ich zusammen spazieren und wir sind dann unterwegs und so. Und dann sagt meine Frau auf einmal, Ralf, ja, wir sind nicht auf der Flucht. Dann sage ich, ja, wieso? Natürlich nicht. Geh langsamer, du kannst alleine joggen. Dann merke ich, hey, wir haben ganz unterschiedliches Schritttempo. Es ist wichtig, dass wir uns synchronisieren. Und dieses Bild hilft mir sehr häufig. Ich möchte wirklich in dem Tempo laufen, wo der Heilige Geist mit mir läuft. Und ich möchte sensibel drauf sein. Vor ein paar Tagen bekam ich einen Anruf von einer Person, die ich jetzt, glaube ich, 40, 45 Jahre schon gar nicht mehr gesehen habe. Telefon, ich bin drangegangen, blablabla, hier ist der und der. Ja, sag ich, kenne ich nicht. Doch, nein. Und es ging so ein bisschen hin und her, ich dachte, der Kerl nervt, wollte schon wieder auflegen sein, du gehst mir auf die Keks. Und dann hat er irgendwie erklärt, nein, ich bin der und der und der und ich habe mal mit einem Bruder zusammen, weil ich war Arbeitskollege und so weiter. Und dann allmählich denk, oh jo, das ist schon ganz lange her. Jawohl, und dann fiel mir es ein, jawohl, der und da. Und er erzählt so, was er macht und tut und mitten in dem Gespräch sagte, jo, weißt du, ich wollte schon lang mal mich mit deinem Bruder wieder treffen und hättest mir die Telefonnummer. Und dann habe ich ihm erklären müssen, dass mein Bruder jetzt im März gestorben ist. Und seine Reaktion war, nein, hätte ich doch vorher. Ich habe schon häufig in meinem Leben gesagt, hätte. Warum? Weil ich ein unterschiedliches Tempo hatte. Die Band kommt jetzt auf die Bühne und wir werden gleich die Zeit haben hier vom Worship. Und ich lade dich ein, während diesem Worship bewusst mal dich vielleicht wieder zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich möchte dir die Hand geben. Vielleicht machst du das symbolisch. Wir singen nachher den Song, I will go, go, blum, blum. Ihr wisst, wie es geht. Ja, ich will dahin gehen, wo du gehst. Und vielleicht hebst du symbolisch die Hand und sagst, ja Gott, das will ich. Hier ist meine Hand. Ich verpflichte mich, in die gleiche Richtung zu schauen. Und ich möchte dein Tempo haben. Ich habe manche Situationen im Leben schon verpasst, weil ich zu schnell war. Ich meinte vielleicht sogar nicht, wäre der Heilige Geist inkarniert und war deswegen zu schnell und habe Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren. Und manches habe ich wirklich verpasst. und manches durfte ich erleben. Synchronisiert im gleichen Schritt mit diesem Heiligen Geist zu erleben, wo Gott in unserer Zeit so Wunder tut und sagt, hey, mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Ich möchte an diese Wurzeln anknüpfen und mit dir heute weitere Geschichte schreiben, die dir gut tut. Und ich werde dich festhalten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich werde noch mit uns beten. Und Gott sagt dir heute Abend zu, hier ist meine ausgestreckte Hand. Ich bin parat, mit dir Seite an Seite zu laufen. Und Gott, dank für dieses Angebot, das mir gilt, zuallererst für mich. Sag ja, ich möchte deine Hand wieder ergreifen heute. Und ich möchte in die gleiche Richtung schauen, in die du schaust. Ich möchte hinschauen und nicht wegschauen. Ich möchte Augen aufhaben. Und ich möchte selbst den Mut haben zu sagen, jawohl, ich möchte dein Tempo laufen, ich möchte nicht schneller sein, aber ich möchte sensibel sein auf deinen Reden. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfüll uns neu heute Abend mit dieser Vision, dass du ein Gott bist, der El Shaddai ist, der ein Versorger ist, der in den Arm nimmt und mit uns so durchs Leben gehen möchte.